Schon mal in einem Gottesdienst gesessen, wo ihr eine Predigt gehört habt, von der ihr gedacht habt, oh, ich muss unbedingt die Kassette mitbringen, weil schade, dass so und so nicht da ist, der hätte das unbedingt hören müssen. Ist das schon mal so? Ja. Ja, letzten Sonntag, als ich gepredigt habe, ist auch jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, für wen hast du eigentlich gepredigt? Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ja. Deswegen beten wir jeden Sonntag, dass du ein sanftmütiges Herz hast. Ja. Dass das Wort Gottes dich erreicht, weil wir finden natürlich 10 Leute, die das unbedingt hören müssen, ja? Für die das gut wäre, wenn sie das mal gehört hätten. Aber nimm doch mal, halt doch mal für möglich, dass das, was Gott hier sagt, also nicht das, was ich sage, sondern das, was du hörst darunter, was Gott zu deinem Herzen, dass es für dich ist. Dass du gemeint bist, nicht der Nachbar, nicht der, der hinter dir sitzt, sondern dass du gemeint bist. Möchte ich noch gerade noch mal beten, so dass du hören kannst jetzt. Das ist wichtig, was ich jetzt sagen werde. Markus lacht. Herr Jesus, gib uns ein sanftmütiges Herz, dass wir nicht immer denken, das ist für jemand anders, was wir da hören. Dass wir so toll sind und das schon alles begriffen haben, Herr. Sondern ich bete, Herr, dass wir das für uns nehmen. Dass du uns mit deinem Wort ansprichst. Amen. Nun, wir haben gehört von verschiedenen Veranstaltungen, die vor uns liegen. Und die Frage, die natürlicherweise als erstes in deinem Kopf hochkommt, ist, was muss ich denn da anziehen? Und deshalb ist das Thema der Predigt auch heute Morgen, was muss ich denn da anziehen? Ja, Fragezeichen. Ich bin auf die Idee gekommen, die Predigt so zu entwerfen, als ich am 15. hier war und bei jemandem das Telefon klingelte und die Frage war tatsächlich die, du, was muss ich denn da anziehen? Und ich kann euch beruhigen, das ist eine Phase, die du durchläufst, die haben Irmgard und ich auch durchlaufen. Als wir das erste Mal zu so einem Empfang eingeladen wurden, war die erste Frage, was müssen wir denn da anziehen? Und das deutet natürlich auch darauf hin, dass du noch nie da warst. Deswegen weißt du ja nicht, was du anziehen musst, weil du noch nie da warst und gesehen hast, was die Leute alle anhaben, die da sind, wo du jetzt hin musst oder sollst oder eingeladen bist. Aber wenn du dann schon mal da gewesen bist und gesehen hast, dass das auch alles nur Menschen sind und dass sie eigentlich mehr oder weniger, vor allen Dingen in Nürnberg, ist die Etikette ohnehin so, sagen wir mal, etwas provinziell. Ja, Nürnberg ist eine provinzielle Großstadt, ja. Also, kannst du eigentlich ganz entspannt sein? Was muss ich denn da anziehen? Was würde denn Jesus zu uns sagen? Oder was sagt die Bibel, was wir denn anziehen sollen? Wir neigen immer dazu, auf äußerliche Dinge Wert zu legen. Wir neigen immer dazu, zu scheinen, zu wirken. Oder wir haben, das drückt das ja auch aus, was muss ich denn da anziehen, wir haben Angst. Wir haben Angst davor, dass ich abgelehnt bin, dass ich auffalle, dass ich ausgeschlossen werde, dass ich nicht akzeptiert bin. Gruppendruck. Mein Sohn Jason, der ist jetzt in die Realschule gekommen und er hatte sich einen ledernen Schulranzen gekauft. Den hat er sich von seinem Geld gekauft, so einen richtig tollen, aus dickem, braunem Leder, so einen richtig tollen Schulranzen. Den fand er auch selber ganz toll, den wollte er unbedingt haben. Und ich meine, der Qualität, ja, super. Da ist er einmal in die Schule mitgegangen, dann hat er gesagt, Papa, ich glaube, ich brauche einen anderen Schulranzen. Weil es nicht akzeptiert war, dass er als Einziger mit so einem Schulranzen in die Schule geht. So, jetzt trägt er einen For You Schulranzen in dunkelblau, wie alle anderen auch. Ich finde das auch gut, weil man muss ja nicht gerade wegen dem Schulranzen da so viel, aber ihr versteht die Dynamik. Ja, wir werden gemobbt, wir werden ausgegrenzt, wir haben das auch oft genug erfahren. Also da gibt es eine Spannung. Und jetzt bewegen wir uns hin zu den Menschen. Wir treten aus unserem gewohnten Milieu hinaus, wo wir wissen, wie man sich benimmt, wo man auch einen gewissen Jargon drauf hat. Ja, ich habe so lachen müssen. Wir machen doch auch ein Straßenfest für die Menschen in der Stadt. Und da schreibt doch derjenige, der das Straßenfest raufschreibt, Spiel, Spaß, Essen, Trinken, Gespräche und Austausch. Da habe ich gesagt, du, weißt du, was ein Nürnberger unter Austausch versteht? Der versteht Tremperlesmarkt darunter. Ja, Austausch, ja. Tauschen, Tauschbörse, sowas ist Austausch, können wir da ein anderes Wort finden? Also ihr versteht, so viele kleine Dinge, wo wir einfach, wir sitzen in einem Milieu, das möchte ich noch einmal sagen und immer wieder, ich werde nicht müde, es wird mir immer deutlicher. Wir sind eine winzig kleine Minderheit und wir haben uns, weil wir so klein sind und so viel Angst haben und uns so wohlfühlen, haben wir uns eingeigelt und auf uns bezogen. Und viel Energie wenden wir darauf, dass es uns noch besser geht, dass wir noch gesünder werden, dass wir noch bequemer sitzen, dass wir noch schönere Musik haben, dass wir noch besser bedient werden. Wir sind mit uns beschäftigt. Und Jesus hat aber gesagt, ich habe dich nicht erlöst, dass du dich mit dir beschäftigst, sondern ich habe dich erlöst, dass du dich mit mir beschäftigst und dass du hörst, was ich will und dass du hingehst zu den Menschen. Dass du dich mit diesen Menschen befasst, die da draußen sind. Wir legen so viel Wert auf die äußeren Dinge, sind so gestresst mit dem Schlips, den wir kurz vorher noch bekleckert haben und dann keinen passenden mehr haben. Aber wir wenden im Verhältnis dazu gar keine Energie auf, zu beten. Wort Gottes in uns reichlich wohnen zu lassen, sodass, wenn wir in ein Gespräch mit jemandem kommen, sagen können, was Jesus sagt. Denn diese Oberflächlichkeit, dieses, ach schön, dass Sie da sind, na, wie gefällt es Ihnen, ist ein schöner Abend, ach schön, man sieht sich, auf Wiedersehen und dann so, das haben diese Leute zum Erbrechen. Und ich sage euch, es ist wirklich nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Und dahinter ist eine ganz große Not, dahinter ist eine ganz große Leere, dahinter sind Menschen, die auf dem Weg sind, in diesem Leben auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau zu leben und im zukünftigen Leben die ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, nicht zu haben. Keine Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist Hölle. Hölle ist, dass du ewig getrennt bist von Gott und du siehst, wie schön es sein könnte, aber du kommst da nie mehr hin. Und darum geht es. Deswegen ist Jesus in die Welt gekommen. Nicht, dass wir eine gemütliche Gemeinde haben, einen Sozialverein, wo wir Sonntag für Sonntag irgendwie so eine Selbsthilfegruppe sind. Dazu ist Jesus gar nicht gekommen. Sondern Jesus ist gekommen, damit die Menschen errettet werden, damit die Menschen den Vater erleben, dass Erlösung fließt von der Gemeinde. Die Gemeinde soll eine Offenbarung sein davon, dass die Menschen kommen und sagen, oh, jetzt begreife ich, was Sache ist. Und deswegen brauchen wir die Gemeinde und deswegen ist das, was wir hier tun, auch so neu. Es gibt also eine Fülle von Diensten, die schon auch in verschiedenen Möglichkeiten versuchen, Menschen, die in Verantwortung sind, zu erreichen. Aber das sind alles Einzelpersonen. Und da kannst du viel von Jesus erzählen und wie schön das sein muss. Und dann sagen die Leute, okay, jetzt möchte ich diesen Jesus kennenlernen und wo kann ich denn da hingehen? Da wird die Luft dünn. Wo kannst du denn das dann sehen? Wo kannst du denn diesen Leib Christi sehen? Wo kannst du denn Liebe und Annahme und Freundlichkeit und all das sehen? Geschweige denn erleben. Wie muss ich denn jemanden fühlen, den wir alle kennen, der hier reinkommt, den du praktisch, also nehmen wir mal einfach einen, der wahrscheinlich jetzt so schnell noch nicht hier auftaucht, Marietta Slomka, ja, die kennt ihr alle, die sagt uns so schön die Nachrichten, ja, letztens hat sie den Außenminister Fischer so richtig so auflaufen lassen, habe ich ihr gleich eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, Frau Slomka, es hat mir gut gefallen, ja, wenn Sie Nachrichten lesen, wird es mir nie langweilig, ja. Finde ich cool. Ich finde die Frau total cool. Ja, also, so wie sie da auch sagt, so, Deutschland, Großmachtstellung und so. Warum wollen wir eigentlich einen Sitz im UN-Sicherheitsrat? Warum? Ja, wenn wir 30.000 Soldaten irgendwo hinschicken, sind wir am Ende unserer Leistungsfähigkeit. Dann sagt die Bundeswehr, tut uns leid, wir schaffen nichts mehr. Okay, Politik. So, wenn diese Frau jetzt hier reinkommt, ja, wie muss sie sich denn dann fühlen, wenn du ihr begegnest? Was soll ich anziehen? Bei allem seid euch bewusst, sagt Paulus, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Ist noch nicht zu spät. Aber viele von uns schlafen. Und ich meine nicht, dass du noch mehr tun musst. Das ist ganz und gar nicht das, was ich sage. Es geht nicht darum, was du anziehst. Es geht darum, dass du schläfst. Du schläfst in deiner Gemütlichkeit dahin. In deiner Selbstgefälligkeit, in dich mit sich selbst beschäftigen. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Fressen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung. Gut, das machen wir alles nicht, ne? Aber jetzt kommt's: ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab. Und jetzt kommt der entscheidende Vers: und zieht ein neues Gewand an. Wie heißt dieses Gewand? Was sagt Paulus? Wie bitte? Ja gut, aber mit einem Wort oder mit zwei Worten gesagt. Liebe wäre eine Möglichkeit. Also das ist krass, was hier drin steht. Das steht da wirklich hier drin. Zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Also wenn du dich fragst, was soll ich da anziehen? Die Antwort der Bibel ist, du sollst Jesus Christus anziehen. Jesus Christus, den Herrn, beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt, sondern zieht Jesus Christus an. Wisst ihr, mir wird immer deutlicher, gerade auch in der Diskussion und in dem Gespräch mit Menschen, die fix und fertig sind mit christlich. Alles, was christlich ist, sagen sie, das ist doch alles verlogen. Ist doch alles unecht. Sage ich ja, es geht da auch nicht drum. Und ich weiß, es ist viel, viel passiert. Viel haben Menschen getan, wo sie den Namen Jesus Christus belastet haben, in den Dreck gezogen haben, kein gutes Zeugnis waren. Und da müssen wir gar nicht auf die professionellen Christen rumhacken. Da können wir uns alle an der Nase ziehen. Da sind wir alle mit im Boot. Müssen wir alle sagen, oh Herr, erbarme dich über mich. Ja? Nur dafür gibt es auch Vergebung. Ja? Ich bin schuld, nicht du bist schuld. Da gibt es keine Vergebung für. Herr, vergib mir. Ja? So geht es. Nicht du brauchst Erlösung, sondern ich brauche Erlösung. Wir müssen uns immer an die eigene Nase fassen. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Es geht darum, in eine Beziehung zu einer Person zu treten. Und deshalb sagt die Bibel auch, du kannst nicht in eine Beziehung, du kannst nicht sagen, dass du eine Beziehung zu Jesus hast, wenn du nicht eine Beziehung zu deinem Bruder hast. Das geht nicht. Warum nicht? Weil es nur eine Instanz gibt in dir für Beziehung. Und wenn du zu dieser Person, du bist ja nicht schizophren, bist ja keine gespaltene Persönlichkeit, sondern, oder kennt ihr dieses T-Shirt, ich habe es irgendwo gelesen, ich bin nicht schizophren, ich auch nicht. Kleiner Witz am Rande. Okay, du bist du. Das heißt also, wenn du Beziehungen zu Personen hast,
liebevolle Beziehungen, hast du eine liebevolle Beziehung zu Jesus? Wenn du keine liebevolle Beziehung zu Jesus hast, und ich sage jetzt nicht, dass manchmal auch Störungen in Beziehungen kommen können und Beziehungen sich ändern und auch abbrechen und solche dramatischen Dinge passieren. Das meine ich jetzt alles nicht, sondern ganz grundsätzlich. So sagen wir mal der Durchschnitt. Die Bibel sagt, du erliegst einer Täuschung. Und da müssen wir uns immer wieder fragen, es geht um eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Es geht um eine Person, die heute hier ist. Es geht um eine Person, die fühlt, die sieht, die hört, die alles mitkriegt, die neben dir steht und sagt, ja, was willst du eigentlich von mir? Du willst nicht hören, was ich sage, du willst nicht tun, was ich sage, du fragst mich nicht, du liebst mich nicht, ich liebe dich aber trotzdem. Ja, und so geht Jesus praktisch fast hinter dir her, statt dass du hinter ihm hergehst. Und seine Gnade und die Gnade des Vaters ist jeden Tag neu. Aber die Bibel sagt auch, täusch dich nicht, wenn du so ein Stressverhalten permanent an den Tag legst. Streit und Rechthaberei ist ja Stressverhalten. Wenn du ständig in Essen und Trinken übermäßig deine Zuflucht suchst oder wenn du diese seelischen Störungen in deinem Leben nicht aktiv angehst, und seelische Störungen ist auch, dass du ständig haben musst zum Beispiel, das ist eine seelische Störung. Da gibt es Hilfe für, aber du musst es doch mal angucken, du musst doch sagen, ich habe hier eine seelische Störung, was mache ich denn damit, wenn ich Jesus Christus nachfolgen will, muss ich entweder mir von Jesus die Hilfe holen oder von seinem Bodenpersonal. Aber ich kann doch nicht 15 Jahre in eine Gemeinde gehen und 15 Jahre meine seelische Störung pflegen und alle Leute mit meiner seelischen Störung belasten. Geht doch nicht. Also sagt die Bibel, wir sollen Jesus anziehen. Und dann kommt das, was du gesagt hast. Was heißt das ganz konkret? Jetzt lese ich aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. Die Bibel ist voll davon, also je mehr ich mich damit befasse, denke ich mir, Mensch, die haben damals schon dieselben Probleme gehabt wie wir heute. Scheint ein Problem zu sein der Menschen insgesamt. Hört mal das zu hier, aus der Einheitsübersetzung diesmal. Aber nur, weil es die Neue Genfer in dem Brief noch nicht gibt. Ihr seid mit Christus auferweckt. Fakt. Wenn du den Heiligen Geist in dir hast, bist du mit Christus auferweckt. Schon heute, schon jetzt. Schon jetzt lebst du dieses ewige Leben. Das ist heute und jetzt Realität. Du bist darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Deshalb müssen wir unser Herz auf das lenken, was Jesus gemäß ist, was zur Rechten des Vaters ist. Wir sollen nicht länger unser Herz richten auf das, was auf der Erde ist. Richtet euer Sinn auf das Himmlische, nicht auf das Irdische. Ja? Gott möchte uns aufrichten. Wir sollen unseren Sinn aufrichten auf das, was himmlisch ist und nicht das, was auf der Erde ist. Christus möchte uns befreien von diesem Gebücktsein, von diesem Niedergebeugtsein, von diesem Gequältsein, von diesem Geknechtetsein. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Du bist gestorben und dein Leben ist verborgen mit Gott, weil du im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden bist. Bist du gestorben, begraben und dann auferstanden in ein neues Leben. Wenn Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also das steht noch aus, das kommt noch. Entweder wenn du aushauchst oder wenn die Welt aushaucht und Jesus kommt. Ja, dann werden wir verwandelt. Entweder werden wir individuell am Ende unseres Lebens verwandelt oder am Ende der Tage. Und jetzt was ganz was Steiles. Darum tötet, was irdisch an euch ist. Ja, wir bieten alles dem, was irdisch an uns ist, Asyl, aber wir töten es nicht. Ja. Och, es tut mir leid, du Unzucht. Ja, es ist ja jetzt schade, dass ich dich nicht mehr haben darf, aber du sollst doch noch irgendwo bei mir wohnen. Ja, finden wir nicht noch ein kleines Apartment, wo du doch noch bleiben kannst. Ach, du umbringen, ach, das ist... Es war doch so schön. Die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden, die Habsucht. Du, die Bibel ist so krass, wenn du das liest, wenn es auf der Zunge zergehen ist, die sagt, das ist Götzendienst. Götzendienst bedeutet, du dienst einem Götzen. Du dienst nicht Christus, du dienst einem Götzen. Du dienst nicht Christus, täusch dich nicht, du dienst einem Götzen. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Ja, du, als wenn du da mit dem roten Lampe saßt und sagst, Zorn Gottes hier zu mir, Zorn Gottes hier zu mir, so stehst du rum. Wenn du dem in deinem Leben Raum gibst, wenn du das kultivierst, wenn du sagst, ach Zorn, komm mal über mich, jetzt bin ich eben zornig, Halleluja. So. Die Bibel sagt ja, wir sollen zornig sein. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Früher seid auch ihr darin gefangen gewesen und habt euer Leben davon beherrschen lassen. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, Zoten. Zoten. Gschmarri, würde der Franke sagen. Blödes Gschmarri. Blödes Gschmarri soll nicht mehr aus deinem Mund kommen. Dummes Geschwätz. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten ausgezogen und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Weißt du, die Leute, wenn sie mit Christentum irgendetwas zu tun haben, dann haben sie es mit dir zu tun. Und das Einzige, was dir bleibt, ist nicht zu sagen, hey, wie gut bin ich. Ja, und wir singen dieses Lied immer gerne. Wie gut bin ich, wie gut bin ich. Ja. Falsch, das heißt, wie gut bist du, wie gut bist du. So, das heißt, wir sind nur ein Wegweiser, wir sind noch nicht das Ziel. Wir weisen auf Jesus hin, wir sind nicht das Ziel. Wir bringen die Leute zu Jesus, weil er ist gut. Wir sind nicht gut, das können wir den Menschen sagen, das entlastet sie. Ich bin auch nicht gut. Und bitte folge du nicht mir nach, sondern folge Jesus nach. Und bring doch die Menschen zu Jesus, auch viel einfacher. Dann hast du nicht so viel Stress, weil wie viele Leute kannst du bedienen? 10. Bei 15 musst du schon vollzeitlich gehen. Ihr seid von Gott geliebt und seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit Jesus und jetzt mit Erbarmen. Mit Güte, mit Demut, mit Milde, mit Geduld. Ertragt euch gegenseitig. Ich weiß schon, warum das da drin steht. Als wir Gemeinde gegründet haben, habe ich mir gefragt, warum steht das da drin? Nach 15 Jahren denke ich mir, müsste noch anders formuliert werden. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wisst ihr, ein großes Problem hier in dieser Stadt ist genau dieser Punkt, dass es einigen Leuten, die große Schwierigkeiten verursacht haben, so schwer fällt zu sagen, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich habe hier Schaden angerichtet. Kannst du mir vergeben? Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Und wie schwer fällt es uns zu sagen, du Entschuldigung, ich habe dich verletzt. Ich bin dir zu nahe getreten. Ich habe alles platt gemacht, was dir wertvoll ist. Ich habe hier in guter Absicht oder in böser Absicht, weil ich es wollte oder weil ich es nicht wollte, etwas getan, wo ich schuldig an dir geworden bin, bitte vergib mir. Und die Bibel sagt, es ist reichlich Vergebung bei ihm. Aber das fällt uns nicht ein und das kommt uns nicht über die Lippen und das fällt uns so schwer zu sagen, ja. Und es liegt einfach nur daran, dass wir überhaupt keine Vorstellung davon haben, was es heißt, Christus nachzufolgen. Christus anzuziehen. Und nur darum geht es, ihr Lieben. Wenn du nicht Christus nachfolgen willst, ist es alles überflüssig. Paulus sagt es noch an einer anderen Stelle viel krasser. Er sagt, wenn du dich selbst aufopferst, so dass du dein Leben dafür einbüßt, aber du hast Jesus nicht, die Liebe, du hast Jesus nicht, dann ist das alles eine Einbahnstraße. Es ist alles zwar wunderbar, humanistisch wertvoll, großartig, menschlich vorbildlich, aber es endet in der Kiste. Es hat keine Perspektive für die Ewigkeit, weil du wirst dann vor Gott stehen und Gott wird dich fragen, liebst du mich? Und dann sagst du, oh, wer bist denn du? Und Jesus sagt auch, oh, wer bist denn du? Kenn dich nicht. Vergebt auch ihr, ertragt einander, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Weißt du, wir rennen ständig zu Jesus wegen jedem großen und kleinen Ding und sagen, Jesus, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Und wir erwarten, dass er im nächsten Augenblick das schon vergessen hat. Dass er unsere Sünde so weit wegtut, sodass sie so weit weg sind wie der Norden vom Süden oder der Osten vom Westen oder so. Und dann sagt die Bibel, so wie Jesus oder wie du erwartest, dass Jesus dir vergibt, so vergib auch ihm, vergebt auch ihr. Nee. Eben gerade habe ich 1 Million erlassen bekommen, jetzt kommt der mir 1.000 Euro schuldet. Na, dem schicke ich, wie heißen die? Den Gerichtsvollzieher, ja, gibt es noch schlimmere, so Geldeintreiber. Moskau. Die Russen, ja. Ihr Kunde muss kein Russisch verstehen, um uns zu verstehen. Ja? So, schicken wir auf den Hals. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber, es lässt uns nicht los hier, ich ermute euch das auch ganz zu, wir überziehen noch den Gottesdienst dafür, weil es gerade so gut ist. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi, dazu ihr auch berufen seid als Glieder eines Leibes. Seid dankbar! Wir sind nicht berufen als Glieder eines Flatterhaufens. Wir sind nicht berufen als Glieder von mehreren Leibern, sondern wir sind berufen als Glieder eines Leibes. Wir sind voneinander abhängig. Nur so werden wir Christus in dieser Welt sichtbar machen. Und wisst ihr, diese Leute, die kommen und gucken, die werden sagen, Mensch, das, was die haben, haben wir nicht. Wie machen die das? Es ist ja unglaublich. Wo nehmen die das her? Und dann kannst du sagen, weißt du, wenn wir nicht Jesus hätten, würden wir uns massakrieren. Genussvoll schlachten. Übereinander herfallen, uns gegenseitig die Dolche in den Rücken stechen. Schlecht übereinander reden, uns anschreien, uns rauswerfen. Aber weil wir Jesus haben, und weil er uns vergeben hat, können wir einander vergeben. Weil er uns vergeben hat, können wir unser Stressverhalten ihm geben. Unsere Ungeduld, unseren Streit, unser Zorn, unsere Wut, unsere ätzende Art. Weil wir Jesus haben, können wir dieses Fressen und Saufen aufhören. Du brauchst nicht so viel zu essen und zu trinken. Wenn dir mal eine Mahlzeit ausfällt, stirbst du nicht. Du sagst, ja, ich sauf und esse, ich esse und sauf doch nicht. Aber dann schlage ich dir mal vor, weil du sagst, das ist jetzt wieder kein Wort für dich, ja. Damit sagst du das, ja. Schlage ich dir einfach mal vor, einen Tag nichts zu essen und nur Leitungswasser zu trinken. Damit es nicht ganz so schwer wird, schlage ich dir vor, fängst du so an, dass du mittags noch isst und dann abends nichts isst, nicht frühstückst und nicht Mittag isst. Und dann schau mal, wie sehr du abhängig bist von deinem Bauch. Wie sehr deine Gedanken plötzlich anfangen, um das Essen zu kreisen und um das Trinken. Und wie du plötzlich die Gerüche wahrnimmst in der Stadt. Es riecht alles so gut nach Essen, riecht alles so gut nach Trinken. Okay, vielleicht gibt es Leute, die sind da schon fitter, dann schlage ich dir vor, einfach mal 3 Tage nichts zu essen und zu trinken. Ja? Im Übrigen ist es nach dem 3. Tag, wird es dann richtig toll. Ja? Also wenn du den 3. Tag geschafft hast, dann der 4. und 5. Tag oder 6. Tag, da spürst du plötzlich, wie du geistig präsent bist, wie du Zeit plötzlich hast, wie du plötzlich merkst, wie viel Zeit du damit verbringst, das Essen zuzubereiten und am Tisch zu sitzen und wieder aufzuräumen, die Spülmaschine zu füttern und so weiter, abzuwaschen. Und plötzlich hast du Zeit zum Gebet, du weißt gar nicht, was du mit deiner vielen Zeit machen musst. Wird dir plötzlich deutlich, wie alles um das Essen und das Trinken kreist. Ja, was sollen wir essen und was sollen wir trinken? Und gleichzeitig tust du deinem Körper was Gutes, es reinigt dich. Können wir mal bei Gelegenheit drüber reden, wie man sinnvoll fastet. Wir haben auch ein paar Ärzte hier, die können dir dabei helfen. Ja. Jesus sagt, diese Art fährt nicht aus, weil ihr nicht fastet und nicht betet. Ja, und wir denken ja gar nicht daran, überhaupt nur eine Mahlzeit auszufallen. Wenn wir nicht gleich jetzt, wenn der Gottesdienst zu Ende kommt, wenn nicht gleich das Essen auf den Tisch kommt, da flippen ja schon einige gleich aus und fallen übereinander her, weil sie ungeduldig sind, weil ich muss was essen. Seelische Störungen, Streben nach Besitz, ständiges haben müssen. Sag mir, wie gut ich bin, sag mir, wie toll ich bin, haben müssen. Ich möchte, dass du Jesus anfängst anzuschauen. Und gerade wenn wir jetzt diese 5. und 6. Oktober, das ist ja nur wieder ein Meilenstein, ein Baustein auf dem Weg, wo wir hingehen wollen. Es ist ja mal ein Anfang, dass wir mal beginnen, diesen Blick zu bekommen aus unserer kleinen Kiste raus, aus unserem Milieu raus nach Nürnberg, zu den 500.000 Leuten, die dringend die Botschaft von Jesus hören müssen, zu dieser Gesellschaft, die nicht weiß, wo sie hin soll. Ich möchte, dass du auf diesem Weg Jesus anschaust. Dass, Herr Jesus, wie kann ich dir besser nachfolgen? Herr Jesus, vielleicht kannst du das einfach so beten, auch für dich, wenn wir jetzt dein Abendmahl feiern, dass du sagst, Herr Jesus, ich folge dir eigentlich nicht nach. Es ist mir eigentlich auch völlig egal, was du denkst und was du sagst und was du willst. Und die Menschen, muss ich dir ehrlich sagen, die da draußen sind, das ist mir auch egal, dass die verloren gehen. Ja, ich habe mein Ticket gelöst. Ich werde in den Himmel kommen, das weiß ich. Aber die anderen... Ich möchte, dass du Jesus nachfolgst. Ich möchte, dass du diese Entscheidung neu triffst, Jesus nachzufolgen. Ich möchte, dass du diese Entscheidung neu triffst, diesen Jesus anzuziehen und das andere abzulegen. Und mit so einer Vehemenz abzulegen, dass dieses Wort töten ein gutes Wort ist, um das zu beschreiben. Töten ist nicht streicheln. Ich möchte euch in dem Zusammenhang noch ein Buch empfehlen und dann bitte ich den Manfred, uns ins Abendmahl zu leiten. Wir haben es am Büchertisch von Ulrich Gisekus, Glaub dich nicht krank, befreites Christseinleben. 6,90 €, kann ich euch nur empfehlen. Wir haben 5 oder 6 Bücher hinten, wenn die aus sind, dann müsst ihr die halt bestellen bei Ela. Das ist toll, wollte ich euch noch empfehlen. Amen.